So, dann herzlich willkommen, liebe Hörer des Digital Human Podcasts. Wir sitzen heute zusammen mit Frau Yvonne Balzert, Leiter New Work und Innovation bei der Firma Kienbaum. Und Frau Balzert, ich würde Sie gerne bitten, dass Sie sich einfach ganz kurz vorstellen und was sich hinter diesem Titel so einfach verbirgt.
Genau, mein Name ist Yvonne Balzer. Ich bin verantwortlich für das Thema digitale Transformation bei der großen Personalberatungsfirma Kienbaum. Was verbirgt sich hinter dem Titel? Da geht es um zwei wesentliche Aspekte, nämlich zum einen die eigene digitale Transformation der Beratungsfirma mit voranzutreiben. Das heißt ganz konkret auch unsere eigenen Beratungsprodukte zu digitalisieren, unsere Organisationsstruktur zu verändern und quasi diesen ganzen Kulturwandel, so verstehen wir auch digitale Transformation, im Unternehmen umzusetzen. Beginnend bei den Menschen, Personen, die dort beschäftigt sind, Skillaufbau, Organisationsveränderung, neuen Mindset einführen, neue Methoden lernen, bis hin zu wirklich neuen Geschäftsmodellen zu entwickeln, um das Search-Geschäft auch der Zukunft für uns zu entdecken und natürlich zu gewinnen. Der zweite Aspekt meiner Tätigkeit ist tatsächlich auch unsere Kunden in dieser Thematik zu betreuen, das heißt dort auch beratend zur Verfügung zu stehen, um den Change und die digitale Transformation unserer Kunden entsprechend zu unterstützen, mit dem Schwerpunkt Personal und Organisation. Also auch dort geht es um Skills, um Kompetenzen, digitale Kompetenzen der Zukunft. Wie kann ich die vermitteln? Wie kann ich die Belegschaft wirklich mitnehmen? Wie kann ich eine Organisation verändern, ohne zu disruptiv zu agieren, sondern wirklich intelligent die agilen Organisationseinheiten mit den tradierten Organisationseinheiten in einen vernünftigen Einklang zu bringen, um produktiv zu sein und der Zukunft zu bestehen.
Wenn Sie jetzt so ein bisschen zurückblicken auf das, was Sie bis jetzt gemacht haben, wie würden Sie einschätzen, wie weit die Unternehmen in Deutschland tatsächlich schon sind?
Genau, das, was ich am Markt bisher gesehen habe, und wir haben auch selbst einige Studien durchgeführt, ist, dass schon die meisten Unternehmen, ich würde sagen nahezu 100%, dieses Thema für sich entdeckt haben und auch als relevant eingeschätzt haben. Aber zugegebenermaßen stehen wir dort am Anfang. Es gibt natürlich die großen Player wie große Technologieunternehmen, sei es eine Telekom oder auch der ein oder andere Mittelständler, wie zum Beispiel Klöckner, die dort schon deutlich weiter vorangeschritten sind. Im Großen sind wir aber noch am Anfang, diese Thematik für uns zu entdecken, zu erkennen, was das für eine komplette Organisation bedeutet, wie sie dann umzuverändern ist und wie die Zukunft in Sachen Produkte und Services tatsächlich aussieht. Wenn wir über deutsche Unternehmen hinaus gucken, sehen wir das ja auch. Also Amerika ist da auch schon deutlich fortschrittlicher oder auch osteuropäische Länder sind dort schon etwas fortschrittlicher unterwegs. Da sind wir in Deutschland doch noch ingenieurmäßig behaftet, sage ich mal, und durchdenken die Dinge dreimal, viermal, achten sehr stark auf Qualität, bevor wir dann wirklich mal was ausprobieren. Das ist, wie gesagt, dieser Mindset, den wir erstmal für uns noch inhalieren müssen.
Können Sie das an einem Beispiel ein bisschen plastischer einfach machen, wie das sich für ein Unternehmen gestaltet?
Also einfach mal ein kleines Beispiel rausgenommen, digitale Produktentwicklung oder neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Da geht es wirklich sehr stark darum, die Bedarfe draußen am Kunden sehr schnell aufzugreifen, schnell etwas zu produzieren im Sinne eines Rapid Prototypes oder man spricht auch von solchen MVPs, Minimal Viable Products. Das sind wirklich kleine Produkte, die ein paar Funktionen haben, längst noch nicht ausgereift sind, aber an denen man gemeinsam mit dem Kunden dann entdecken kann, trifft das wirklich 100% den Bedarf, ist da überhaupt ein Markt da und dann wird iterativ Stück für Stück dieses Produkt weiterentwickelt, bis es wirklich ein reifes oder vollständiges Produkt ist. Das ist so diese sogenannte Start-up-Methodik, die natürlich, ich sage es mal mit einfachen Worten, so nach Trial and Error klingt. Das liegt uns nicht so wirklich im Blut, aber das ist schon die Art und Weise, wie man diesen Speed tatsächlich hinbekommt und schnell Dinge entwickelt, testet am Markt, entweder verwirft oder dann weiterentwickelt.
Jetzt haben Sie es auch am Anfang schon so ein bisschen angesprochen und jetzt in der Antwort kam es auch so ein bisschen hoch. Was für eine Kompetenz braucht denn eigentlich ein neuer Mitarbeiter?
Genau, das ist sicherlich vielfältig. Man kann es nicht ganz pauschal sagen, Aber es gibt natürlich so ein paar digitale Grundkompetenzen, würde ich sagen, die enorm hilfreich sind. Das ist tatsächlich ein offener Mindset, also die Fähigkeit, den Willen, schnell zu lernen, auch alte Methoden, die man mal gelernt hat, schnell abzulegen, schnell neue Dinge zu erlernen, anzuwenden, auszuprobieren. Das ist sicherlich eine gewisse Neugier und Leidenschaft, sich auch wirklich in neue Bereiche reinzubegeben, neue Wege zu gehen, die vorher noch keiner gegangen ist, das auch wirklich sehr schnell zu tun. Das ist sicherlich auch eine Art und Weise des Umgangs mit Menschen, also eine hohe Sozialkompetenz, die Fähigkeit, mit unterschiedlichen Disziplinen auch arbeiten zu können. Das produziert ja auch naturgemäß erstmal viel Reibung. Aber diese Andersartigkeit kann man auch produktiv wirklich nutzen. Und das ist natürlich auch die Fähigkeit, und das wird häufig vergessen in Unternehmen, so einen transformationalen Charakter auch zu haben, also Dinge auch wirklich umsetzen zu können. Nicht nur konzeptionell oder schöne, ausgefallene Ideen zu produzieren, sondern das Ganze auch wirklich auf die Straße zu bringen, umzusetzen, etwas zu gestalten, was anfassbar ist oder was nutzbar ist. Das gleich mal so
Kann
die
man.
Grundkompetenzen, die man zusätzlich zu dem, was man sonst noch gelernt hat im Fachbereich, benötigt.
Kann man das lernen oder muss das im Menschen mitgegeben sein von Erziehung her?
Das ist eine gute Frage. Man kann das sicherlich lernen, da gehe ich mal fest davon aus, weil damit wird man natürlich nicht geboren. Aber es gibt sicherlich Menschen, die sich leichter damit tun und es gibt andere, die sich deutlich schwerer damit tun. Das ist wirklich eine Grundhaltung, die man mitbringt. Es gibt neugierige Menschen und nicht ganz so neugierige Menschen. Und insofern, mit Erziehung hat es wahrscheinlich eher weniger zu tun, eher mit unserer beruflichen Sozialisation. Aber ich denke, die meisten können es lernen.
Jetzt hatten Sie auch schon angesprochen, die Ingenieure sind ja in der Regel eher zahlenorientiert oder sehr, ja, versuchen einfach sehr, sehr genau zu arbeiten. Das passt mit Neugier natürlich nicht zusammen.
Das ist auch sicherlich die Herausforderung, die gerade Produktionsunternehmen lernen. Wobei auch da gibt es wirklich sehr, sehr gute Beispiele. Ich habe eins genannt oder auch Haniel ist vielleicht ein anderer in Duisburg, jetzt hier in meiner Nähe. Das sind alles produzierende Unternehmen, die es dennoch geschafft haben, recht schnell neue Methoden zu erlernen oder wirklich Organisationsbereiche mal rauszugeben aus der Kernorganisation, eigene Tochterunternehmen zu gründen, die sich nur um das Thema Digitales kümmern und digitale Produkte mal nach ganz anderen Methoden schnell am Markt entwickeln. Das ist sicherlich dann ein valider Weg, den man gehen kann, um auch schnell zu Ergebnissen zu kommen.
Jetzt fokussierst du so ein bisschen auf das Thema digital. Können die Methoden, die da gelernt werden, die da angewendet werden, können die auch auf das normale, klassische Geschäft mit angewendet werden?
Sicher, das können Sie auch. Das haben wir auch selber gemacht. Also auch das Thema Scrum ist auch mal so ein Begriff, den man relativ häufig hört. Kommt ursprünglich aus der klassischen Softwareentwicklung, wirklich in kleinen iterativen Zyklen Software zu entwickeln. Diese Methodik nutzt man jetzt auch ganz klassisch in anderen Fachbereichen, in der eigenen Organisationsentwicklung oder im Marketing. Das sind tatsächlich so Prinzipien, die man auch in anderen Bereichen nutzen kann. Genau, eins, was ich vielleicht auch noch gelernt habe, ist natürlich, mit diesen neuen Methoden kann man nicht jedes Problem erschlagen. Auch das ist vielleicht ein Mythos, den ich hiermit wegräume. Auch das Thema Digitales oder innovative Produktentwicklung hilft natürlich, neue Geschäftsbereiche, neue Geschäftsideen relativ schnell mal zu formen, zu gestalten. Aber wenn es um klassische Produktion geht, um effiziente Produktionsprozesse, dann hat da agiles Arbeiten noch relativ wenig verloren.
Jetzt haben wir das so ein bisschen aus der Organisationssicht des Unternehmens betrachtet. Sie haben ja sehr viel mit Menschen als Personalberater natürlich zu tun. Hat sich denn die andere Seite auch verändert? Also gerade die potenziellen Mitarbeiter oder auch die Mitarbeiter, die jetzt gerade neu wechseln?
Also was man schon merkt, dass die nachfolgende Generation oder die etwas jüngere Generation, die auch mit digitalen Medien aufwächst oder sozialisiert worden ist, sich natürlich sehr deutlich leichter tut, mit diesen neuen Medien gleich zu arbeiten. Denen muss man vieles nicht mehr beibringen. Ja, viele sind ja in den sozialen Netzwerken stärker zu Hause als in Schrift und Wort, wie wir das früher gelernt haben. Das ist sicherlich ein Vorteil. Sie sind auch in der Regel etwas neugieriger. aber bringen auch andere Dinge mit oder nicht mit, die man dennoch benötigt, nämlich auch mal ein gewisses Durchhaltevermögen, eine gewisse Nachhaltigkeit, die dann eher die etwas reifere oder längere Generation gelernt hat. Also insofern, mit den klassischen digitalen Medien tun sich die Jüngeren sicherlich etwas leichter. Es braucht aber beide Seiten, das ist auch meine Lessons learned, die ich jetzt wahrgenommen habe. Es braucht die Menschen, die eine tiefe Expertise mitbringen, die eine gewisse Bodenständigkeit auch mitbringen. Und es braucht diese Speedboote oder Schnellboote, die auch mal außerhalb irgendwelcher Prozesse und Abläufe mal eben schnell was machen oder mal neue Wege gehen. Und wenn man das gut in einen Einklang bringt in einer Organisation, dann hat man sicherlich auch sehr, sehr gute Karten, ganz vorne mitzuspielen.
Das spielt so ein bisschen auch auf ein Thema ein, womit ich mich auch so ein bisschen beschäftige, beziehungsweise auch, was ich vor allem in den USA gesehen habe. Dort sind Teams sehr unterschiedlich besetzt, also sehr also im Prinzip unterschiedliche Nationen, unterschiedliche Geschlechter, unterschiedliches Alter. Das ist in Deutschland, glaube ich, noch nicht so verbreitet, oder?
Weniger, also bei den Digitaleinheiten finden wir das auch. Das ist tatsächlich ein Prinzip, was die meisten anwenden. Wir haben das bei uns auch selber gemacht, auch ein Digitalteam zusammengestellt mit unterschiedlichsten Disziplinen. Natürlich paritätisch besetzt, Männlein wie Weiblein, aus wirklich unterschiedlichsten Hintergründen oder auch international. Das findet man schon in Digitaleinheiten, in den klassischen Organisationseinheiten noch weniger. Das wird aber sicherlich kommen, weil das schon eine wirklich große Bereicherung ist. Allerdings muss man da auch eine gewisse interkulturelle Kompetenz, sage ich jetzt mal, mitbringen. Denn Andersdenkende, andere Hintergründe bringen natürlich auch ganz andere Verhaltensweisen mit, mit denen man dann produktiv umgehen muss. Insofern ist das Thema Konflikt, Umgang mit Konflikten oder mit anderen Kulturen sehr, sehr wichtig, dass man das dann erlernt.
Aber glauben Sie, dass so divers aufgestellte Teams besser das Thema Digitalisierung oder digitale Transaktion vorantreiben können als so jetzt wie im normalen Umfeld ja, homogen besetzte Teams?
Ja, ganz eindeutig. Das belegen auch Studien, dass diese Teams deutlich produktiver sind, wenn sie divers zusammengesetzt sind. Ja.
Was mir noch aufgefallen ist jetzt in den USA, ist, dass gerade im Thema Innovation Ideen sehr schnell wieder abgelegt werden. Also, dass man einfach, wenn man die Idee hat, einfach sehr schnell sagt, nee, das funktioniert nicht und dann sehr schnell auch wieder zur neuen Idee übergeht. Das kommt mir so vor, dass es in Deutschland jetzt nicht so der Fall ist.
Das ist richtig, ja. Also an sich bringt das dieses sogenannte Innovationsmanagement mit sich, dass man meinetwegen 100 Ideen generiert, in dem Wissen, dass vielleicht nur ein oder zwei wirklich valide davon sind und sich umsetzen lassen. Deswegen produziert man relativ viele Ideen und filtert sie dann relativ schnell wieder raus. Das ist in Deutschland nicht so, das liegt nicht in unserer Natur, nicht in unserer Ingenieursnatur. Insofern tun wir uns damit sehr schwer. Also da müssen wir sicherlich für uns einen Weg finden, vielleicht nicht 100 Ideen zu generieren, 98 wegzuschmeißen, sondern vielleicht nur 50 und dann schmeißen wir vielleicht nur 40 weg. Da gibt es sicherlich auch Zwischenwege.
Jetzt sind ja unsere Lehrer vor allem mittelständische Unternehmen. Wenn die jetzt den Begriff New Work hören, können die sich nicht so viel drunter vorstellen wahrscheinlich. Können Sie da so eine kurze Beschreibung einfach mal geben?
Also New Work verstehen wir. Das ist schon neues Arbeiten, wenn man es ins Deutsche übersetzt. Das heißt, in offenen Arbeitsräumen oder in flexiblen Arbeitsräumen und Möglichkeiten. Vielleicht, wenn ich ein Bild zeichnen darf, was wir ja bei vielen Unternehmen sehen, dass man dort großflächige Büros nutzt und dort verschiedene Arbeitsmöglichkeiten, Arbeitsinseln schafft. Also so eine Lounge-Möbel, wo man einfach ein bisschen entspannter arbeiten kann. Etwas ruhigere Räume oder Rückzugsräume, wo man dann wirklich hochkonzentriert, ungestört arbeiten kann. Oder offene Arbeitsflächen, wo man sich auch mit dem Kaffee irgendwo hinsetzen kann und ansprechbar ist. Also das gehört mit dazu. Die Idee, die sich dahinter verbirgt, ist tatsächlich, dass man die Arbeit nach seinem Wohlbefinden ein Stück weit auch ausrichtet oder den Arbeitsraum, um halt wirklich produktiver zu sein. Denn kein Mensch arbeitet jetzt wirklich 10 Stunden am Tag hochkonzentriert allein in einem Büro. Das kann man machen, aber ich glaube nicht, dass man dann noch 100% produktiv ist. Insofern ist das eigentlich die Idee dahinter, flexiblere Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen. Das gab es früher auch schon mit flexiblen Arbeitsbüros oder virtuellen Arbeitsräumen, virtuellen Teams. Das wurde halt jetzt noch ein bisschen stärker promotet und noch deutlich stärker jetzt auch in Unternehmen umgesetzt. Mit allen Vor- und Nachteilen, die dann auch damit kommen.
Funktioniert das auch in der Fertigungsindustrie? Also weil da die Leute ja eher an ihrer Maschine arbeiten und im Prinzip seriell abarbeiten.
Also da habe ich es jetzt eher weniger gesehen, was man da sicherlich auch mal vorfindet, dass man dann die Rückzugsräume oder die Gemeinschaftsräume dann etwas moderner gestaltet oder etwas wohnlicher gestaltet, damit sich die Mitarbeiter da auch in ihren Pausen wohler fühlen. Aber im Produktionsbereich habe ich jetzt da noch kein Couchmöbel irgendwo stehen sehen. Das braucht man da sicherlich auch nicht.
Könnte so eine traditionelle Arbeitsumgebung, wie man sie in den Fertigungsunternehmen findet, auch der Grund dafür sein, dass die Unternehmen keine Mitarbeiter finden?
Das wird sicherlich ein Grund sein, nicht der alleinige, aber es wird sicherlich ein Grund sein, denn es liegt auf der Hand, wenn man Bewerber anziehen möchte und dann schöne Arbeitsräumlichkeiten bietet. Das ist natürlich schon sehr attraktiv, keine Frage, als jetzt in irgendeinem schlichten Büro zu sitzen oder in irgendeiner Werkshalle zu sitzen. Ein zweiter Grund ist aber sicherlich, und das ist sicherlich der Hauptgrund, ist die Fachexpertise, die mittlerweile fehlt. Ja, wo wir händeringend oder wo Unternehmen händeringend Leute suchen, die auch wirklich noch Fachexpertise mitbringen und nicht nur Methoden-Know-how.
Liegt es daran, dass wir falsch ausbilden oder dass die Leute, dass wir einfach zu wenig Nachwuchs haben?
Ich vermute mal beides, wenn man so die Studien liest. Das eine ist natürlich tatsächlich eine Generationsfrage und eine Demografiefrage. Das andere ist aber sicherlich auch in der Ausbildung. Wenn man natürlich in unser Ausbildungssystem schaut, dann ist das auch noch traditionell aufgestellt. Es gibt nur ganz wenige Ausbildungsstätten, die schon angefangen haben, die neuen Methoden in ihre Lehrpläne mit aufzunehmen. In der Schule ganz zu schweigen. Ich meine, da sieht man ja immer noch die Diskussion, ob man da jetzt Handy, Laptop, iPads oder sonst was irgendwie als Equipment zur Verfügung stellt. Da muss natürlich noch sehr, sehr viel gemacht werden.
Das heißt aber, wenn man da jetzt heute anfangen zu ändern, braucht es ja schon 10, 15 Jahre, bis dann genau diese Generation dann auch in den Unternehmen zur Verfügung steht.
Ja, genau. Also ich hoffe, dass es deutlich schneller geht, weil ich sage mal so, es ist sehr intuitiv natürlich zu lernen. Und jeder von uns nutzt privat ja mittlerweile auch ein Smartphone, hat auch kaum einer eine Schulung gemacht, gehe ich mal von aus. Also das kann man schon schnell erlernen. Insofern hoffe ich, dass es weniger als 10 Jahre dauert.
Wäre schlimm wahrscheinlich, wenn es so wäre. Ja, und bleiben wir bei den mittelständischen Unternehmen. Also nehmen wir mal an, es gibt jetzt jemanden, der sagt, ich muss jetzt Digitalisierung oder ich muss mich digital transformieren. Was für Schritte würden Sie ihm empfehlen?
Also als allererstes natürlich versuchen, die Kundenbedarfe rauszukriegen, also zu schauen, welche Personas, davon spricht man ja heute, also welche Kundentypen bediene ich heute, welche möchte ich vielleicht in Zukunft bedienen, was haben die tatsächlich für Needs, für Herausforderungen, für ungeklärte Probleme. Und dann würde ich mir da eins dieser Probleme schnappen und versuchen, gemeinsam mit einem ausgewählten Kunden eine Lösung zu erarbeiten, Produkt zu entwickeln oder irgendeine Lösung zu erarbeiten, um zu schauen, kommt das an, liefert das wirklich einen Mehrwert und dann kann man entscheiden, ob man daran weiterarbeitet, an so einer Lösungsidee oder nicht. Ja, da kann man wirklich ganz klein anfangen, das ist im Prinzip auch die Idee dahinter.
Aber Lösung heißt jetzt für Sie nicht automatisch, es muss ein physisches Produkt sein, sondern es kann genauso Geschäftsmodell sein, es kann genauso einfach erstmal nur ein Papier sein, was man beschreibt.
Richtig, genau, ja.
Ich glaube, das ist was, wo viele Unternehmen noch umdenken müssen, ne? Weil natürlich bei Lösung man immer zuerst in Produkt, in physisches Produkt denkt und nicht in allen möglichen anderen Richtungen.
Ja, absolut. Ja.
Und an dieser Stelle eine kleine Werbeunterbrechung. Holt euch die digitale Expertise doch einfach ins Haus. Auf www.dasexpertenverzeichnis.de findet ihr Fachleute für Ingenieurs-, Konstruktions- und Entwicklungsdienstleistungen und alles, was ihr benötigt, um euer Unternehmen in die digitale Zukunft zu bringen. Und damit Ende der Werbeeinblendung. Dann hatte ich jetzt vor kurzem einen Workshop, gerade tatsächlich in so mittelständischen Unternehmen, zum Thema Design Thinking als Methodik. Und da genau war genau dieses Vorgehen natürlich auch. Also erstmal kleine Lösungen oder kleine Ideen finden, kleine Lösungen finden. Wie schafft man, dass dieser Spirit, der in so einem Design Thinking Workshop oder auch in einem Innovationsworkshop entsteht, wirklich im Unternehmen verankert wird und auch langfristig verankert bleibt?
Wie schafft man das? Also da habe ich sicherlich auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, sage ich mal. Aber was man durchaus machen kann, dass man diese Methodik schon sehr zentral in den Mittelpunkt setzt als eine Methode, die man grundsätzlich anwendet, wenn man über neue Ideen oder neue Lösungen oder Produktverbesserungen nachdenkt, dass man das mit dieser Methodik macht. Und was wir bei uns gemacht haben, ist auch, wir haben erstmal ein Kernteam geschult. Und haben selber diese Methodik in diesem kleineren Team mit ungefähr 8 Leuten wirklich für uns verinnerlicht. Und dann arbeiten wir mit unseren Fachbereichen entsprechend zusammen. Und bei jedem Meeting, wo es auch mal um Kreativität geht, haben wir diese Methodik mit angewendet. Ja, in zweierlei Hinsicht, einmal angewendet, einmal natürlich auch erläutert, warum wir das tun, was es für Implikationen hat, was es für Nutzen bringt, sodass man im Prinzip wie so einen Schneeballeffekt generiert im Unternehmen. Und dann immer mehr Leute damit in Kontakt und Berührung bringt, die Begeisterung weckt und natürlich auch sieht, da kommt man dann schon auch mal auf andere Ideen und hat einfach einen anderen Spirit, auch eine andere Energie in dem Raum, als wenn man das klassisch am Schreibtisch macht.
Sie sind jetzt Mitglied der Geschäftsleitung bei Keenbaum. Es ist wahrscheinlich einfacher, bestimmte Sachen durchzubringen auch. Empfiehlt sich tatsächlich auch, dass von der Geschäftsführung das ausgelebt wird?
Unbedingt. Das ist ein absoluter Erfolgsfaktor. Das muss von der obersten Geschäftsführung kommen oder vom CEO. Wenn dieser Support nicht da ist, dann wird das Ganze auch nicht fliegen.
Sie hatten vorhin noch so ein anderes Thema nebenbei mit angesprochen, dieses Thema Innovationseinheiten gründen oder bei den großen Unternehmen heißen ja teilweise Inkubatoren oder Acceleratoren, die damit mit ausgegründet werden. Würde sowas sich für ein kleines Unternehmen auch empfehlen oder sollten die eher sagen, ich hänge mich an den großen dran?
Also ich würde das für ein kleines Unternehmen auch empfehlen. Man muss ja nicht zwingend gleich eine Tochtergesellschaft gründen. Das hat ja auch einige formelle Aufwendungen. Aber dass man im Prinzip ein Team herausnimmt aus dem operativen Geschäft und diesem in einem geschützten Raum, das kann ja auch ein virtueller Raum sein, ihnen ein halbes Jahr oder ein Jahr Zeit gibt, wirklich an neuen Dingen zu arbeiten, mit neuen Methodiken zu arbeiten, das würde ich auf jeden Fall empfehlen.
Gibt es da erfolgreiche Beispiele, die Sie kennen?
Also gibt es schon, wir haben es ja bei uns auch so gemacht, wir haben auch ein Team aus dem operativen Geschäft rausgenommen, ein kleines Team, haben ja keine Ausgründung in diesem Sinne gemacht, wir haben andere Ausgründungen gemacht. Das funktioniert schon. Es gibt natürlich das, wobei die meisten, die größeren, gründen schon dann Gesellschaften, wie zum Beispiel auch E.ON, der Accelerator, oder bei Haniel wurde dann Schacht One gegründet, das ist auch eine eigene GmbH mit Geschäftsführung. Also wenn man sieht, es funktioniert, dann bietet sich schon an, auch eine eigene Gesellschaft draufzusetzen. Aber die meisten fangen erstmal an mit einem Team.
Wie sollte so ein Team dann zusammengesetzt sein?
Also schon mit unterschiedlichen Disziplinen, wie zum Beispiel ein Designer sollte dabei sein, der Produktdesign kann oder Industriedesign kann. Jemand, der aus dem Webdesign kommt und aus der Webprogrammierung, um dann auch wirklich mal schnell digitale kleine Produkte im Web zu produzieren. Man braucht sicherlich ein, zwei Fachexperten aus seiner eigenen Kernexpertise. Man sollte ein bis zwei Methodiker haben, die die Methoden Lean Startup, Scrum, Design Thinking sehr, sehr gut beherrschen. Und man sollte sicherlich auch ein oder zwei Leute einmal aus der Geschäftsführung dabei haben, die wirklich so als Schirmherr oder als Stakeholder da ganz nah mit dran sind. Das macht Sinn. Und worauf ich auch mal sehr stark achte, ist auch also nicht nur vom Geschlecht her, sondern auch vom Alter her, dass man eine große Altersspanne drin hat. Ja, um dann wirklich nicht so in eine Ecke zu sprinten, sondern wirklich so viel wie möglich Menschen dann auch in der Organisation mitnehmen kann, wenn man die selber in seinem Team repräsentiert.
Und dann dieses Team komplett trennen vom Tagesgeschäft oder die Leute immer auch noch so 20, 30, 40% im Tagesgeschäft drin lassen.
Ich würde sie komplett trennen. Ich habe selber die Erfahrung gemacht, wir haben das nicht komplett getrennt. Wir haben immer noch 20, 30, 40 oder auch teilweise 50% klassisches Tagesgeschäft mitgemacht. Das hat natürlich Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist natürlich, dass man immer wieder an diesem Kundenkontakt dran ist und im Kundengeschäft drin ist. Es hat aber den entscheidenden Nachteil, dass man immer um die Ressourcenkapazitäten ringt. Und das nimmt sehr, sehr viel Geschwindigkeit aus. Also insofern, ich würde diejenigen wirklich zu 100% aus dem Tagesgeschäft rausnehmen und ihnen schon eine kundenorientierte Aufgabe geben, dass sie auch mit Kunden wirklich gemeinsam Produkte erarbeiten, das nicht im stillen Kämmerlein tun, aber nicht noch sich irgendwie arrangieren müssen mit dem klassischen Tagesgeschäft.
Bedeutet aber natürlich auch, dass diese Mitarbeiter dann zu dem Tagesgeschäft nicht mehr zur Verfügung stehen, also eigentlich Ressourcenaufbau stattfinden müsste.
Ja, das ist wirklich ein Invest. Ja, das ist nicht nur ein finanzieller Invest, sondern auch ein People-Invest. Das muss man auch entsprechend einplanen. Ja.
Bei Ihnen im Titel steht jetzt noch das Thema Innovationen mit drin und wir hatten so ein bisschen auch schon das Thema Innovationen gestreift. Gibt es aus Ihrer Sicht Methoden, Innovationsmethoden, die in der letzten Zeit sich wirklich als sehr erfolgreich herausgestellt haben?
Also eine spezielle Methode kann ich da jetzt nicht herausgreifen. Es gibt sicherlich so einen Innovationsprozess, der sich jetzt an diesen Methoden orientiert, die wir jetzt schon aufgezählt haben. Dieses Lean Startup, was natürlich dazu kommt, was man von den Startups kennt, sind diese Investitionsrunden. Auch das bietet sich an. Das würde ich auch empfehlen, ein solches Team in einen solchen Prozess hineinzubegeben, dass man im Prinzip auch mal solche Pitch-Runden dreht, um sich dann wieder neues Geld zu erarbeiten, um Geldverschwendung natürlich zu vermeiden und wirklich einen starken Fokus auf Nutzerorientierung oder Nutzenorientierung zu haben und auf wirtschaftlichem Denken auch zu haben. Aber jetzt so eine spezielle Innovationsmethode wüsste ich jetzt nicht.
Das ist natürlich so ein bisschen konträr zu dem klassischen Innovationsmanagementprozess, wie er in vielen Unternehmen vorhanden ist, wo es dann halt ja sehr, sehr formal einfach von einem Schritt zum nächsten geht. Wenn ich diesen Lead Startup-Gedanken sehe, dann geht es ja wirklich darum, nach einem Pitch heißt es ja oder nein. Und dann ist man raus.
Einen sehr klaren Fokus hat auf den Kunden, auf den wirtschaftlichen Erfolg, auf den Nutzen, auf die Nutzerorientierung und sich nicht verliert in irgendwelchen Schleifen und goldenen Türklinken, sondern einfach sehr stramm und sehr klar seinen Fokus auf das Ökonomische auch legen muss.
Nein heißt aber dann in dem Fall natürlich auch, dass das Projekt dann zu Ende ist. Dann müssen die Mitarbeiter natürlich wieder ins normale Unternehmensgeschäft mit eingegliedert werden. Wie kann man sowas gestalten?
Ja, also entweder das oder man widmet sich dann einer anderen Idee. Es werden ja meistens mehrere Ideen generiert und dann verfolgt man erstmal eine. Die Rückintegration, das kann man sehr gut über sogenannte Rotationsmechanismen machen. Das bietet sich auch an, das kennt man auch von früher, dass man im Prinzip Mitarbeiter mal ein halbes Jahr rausnimmt aus dem Tagesgeschäft in so ein Team reinsteckt, nach einem halben Jahr wieder rückrotieren lässt in die Fachlichkeit. Das halte ich auch für eine sehr gute Möglichkeit, dass man im Prinzip seine Kernexpertise nicht verliert und immer wieder auch eine Rücksprungadresse hat in das ursprüngliche Geschäft. Auch für den Fall, dass es nicht funktioniert, möchte man ja diese Mitarbeiter nicht verlieren, sondern ihnen nach wie vor wieder eine Heimat geben.
Zurückblickend betrachtet, was war so Ihr größter Erfolg?
Was war unser größter Erfolg?
Also persönlich, vielleicht auch unternehmensbezogen.
Genau, unternehmensbezogen, den größten Erfolg finde ich schon den kulturellen Change, also wirklich einen Großteil einer Organisation auf so eine Reise mitzunehmen, wirklich zu begeistern, mitzunehmen und zu sehen, wie man dann wirklich innerhalb, wir haben jetzt auch innerhalb von 2,5 bis 3 Jahren die komplette Organisationsstruktur umgebaut, wirklich richtige Produkte schon im Markt platziert, uns im digitalen Umfeld positioniert. Das finde ich schon wirklich ganz toll. Da haben wir schon was erreicht. Ja, wir verdienen auch schon Geld mit diesen Produkten. Das ist sicherlich klasse. Vielleicht der größte Misserfolg, wenn man das sagen kann, oder die größte Lessons learned ist tatsächlich eine gewisse Nachhaltigkeit dann auch zu erreichen. Also wir haben 2 bis 3 Mal das Team umgebaut aus diversen Gründen. Das geht anderen Firmen genauso. Man sieht es ja auch, dass Acceleratoren aufgebaut, nach 2 Jahren wieder abgebaut und umgebaut und neu aufgebaut werden. Das ist sicherlich auch dieses Suchen und Finden. Da wünschte ich mir noch, das kommt aber dann auch mit der Erfahrung sicherlich, dass man da auch irgendwie Werkzeuge, stärker Werkzeuge, Methoden noch an die Hand bekommt, wie man so ein Team dann meinetwegen auch über 5 oder 10 Jahre am Leben erhält. Das kennt man so aus dem klassischen R&D-Geschäft, da funktioniert es ja auch. Da funktioniert es halt anders. Das müsste man jetzt irgendwie mal übersetzen in dieses Digitalgeschäft, ja, wo es irgendwie alles schneller geht.
Was wäre so die größte Niederlage auf der anderen Seite?
Die größte Niederlage, da muss ich mal nachdenken. Also die größte Niederlage, persönlich würde ich vielleicht so bezeichnen, genau, dass wir ein funktionierendes Team quasi wieder freigesetzt haben und dann wieder ein neues Team aufbauen mussten. Das hätte ich mir gerne anders gewünscht, in der Form. Das war jetzt notwendig in dieser Konstellation. Aber das finde ich immer schade. Ich arbeite gerne langfristig mit Teams. Insofern würde ich das vielleicht als die größte Niederlage bezeichnen.
Und wer gerne noch mehr erfahren möchte, wie Digital Entrepreneurship in der Praxis funktionieren kann, dem sei unser quartalsweise erscheinendes gedrucktes Magazin Digital Agenda empfohlen. Einfach abonnieren unter www.d1g1tal.de. Aber kann es sein, dass dieses New Work, also gerade wenn man in den Startup-Gedanken so ein bisschen weit denkt, dass es genau dazu zukünftig kommen wird, also dass Teams sehr schnell zusammengestellt werden, aber auch sehr schnell wieder auseinandergerissen werden und dass so Lebensbiografien natürlich auch nicht mehr so stringent dann damit einfach werden?
Ja, das zeichnet sich ab. Ja. Das kann gut sein, das merkt man ja jetzt auch schon. Ne? Also auch die Bindungsfähigkeit unserer jungen Mitarbeiter ist natürlich auch eine ganz andere als der etwas älteren Generation. Das ist tatsächlich so. Ja. Da muss man natürlich immer aufpassen. Nicht alles, was man immer schnell ändert, ist dann auch immer eine gute Änderung, weil man produziert sehr hohe Transaktionskosten, man verliert dann wieder Expertise. Also da muss man einen guten Weg finden. Dieses Auf- und Abbauen dann auch wirklich produktiv zu betreiben.
Das bedeutet aber auch, um das so ein bisschen auf den Punkt von vorn nochmal zurückzukommen, das Thema Fachkräftemangel könnte natürlich auch ein Stück weit damit zusammenhängen, dass gerade mittelständische Unternehmen oder traditionell orientierte Unternehmen mit diesen neuen Biografien einfach nicht klarkommen. Also dass es vielleicht Mitarbeiter gibt, die passen würden, die aber einfach keinen stringenten Lebenslauf haben.
Ja, absolut. Also es ist ein absolut guter Punkt. Das ist auch etwas, was man sieht in den Recruiting-Abteilungen. Da werden natürlich CVs und Lebensläufe noch nach anderen Kriterien geprüft, als das, was man im digitalen Umfeld braucht. Auch da muss ein Umdenken stattfinden und auch die Recruiting-Prozesse müssen natürlich ein bisschen umgebaut werden, damit man auch diese Leute schnell bekommt und nicht 6, 8 Wochen oder 12 Wochen durch irgendwelche internen Prozesse schleust, ja, dann springt der wieder ab.
Das heißt, nicht nur Ihr Geschäft ändert sich, sondern eigentlich auch das auf Ihrem Gegenpart in der Personalabteilung. Was wären da so Empfehlungen, die Sie einem Personaler mitgeben würden wollen?
Also auch da natürlich die Offenheit mitzubringen, also nicht nur festzuhalten an dem, es war schon immer so, sondern wirklich mal offen zu sein, zu schauen, wie sich jetzt die Welt draußen ändert, wie die nachfolgende Generation auch wirklich tickt, also sich mit diesen Menschen auch mal auseinanderzusetzen, schnell die neuen Methoden auch zu lernen, sich strategisch zu positionieren in der Organisation als eine moderne Recruiting- oder Personalabteilung und dann die Prozesse, Funktionen, Tools anzupassen an die Gegebenheiten des Marktes.
Jetzt haben Sie da einen guten Punkt mitgebracht, Mensch. Wie glaubt, hat sich der Mensch verändert durch Digitalisierung?
Also kann ich natürlich nur punktuell sagen, ich bin ja jetzt kein Psychologe, ich kann jetzt nicht wissenschaftlich fundiert hier vermitteln, ich sage es einfach nur mit meinem normalen Menschenverstand. Wie hat sich der Mensch verändert? Also Ich nehme schon eine sehr hohe Flexibilität wahr. Dieses Langfristige, was ich auch noch selber kenne, diese hohe Bindungsfähigkeit, diese Stabilität, die nimmt in meinen Augen schon sehr, sehr stark ab. Also wir neigen jetzt schon stärker, Dinge auszuprobieren, wieder sein zu lassen. Das ist auch bei den Jobs so, ne? So Jobwechsel nach 3, 4 Jahren passiert das in der Regel. Das ist gar nichts Schlimmes mehr. Ich kenne das noch anders. Das ist ja mittlerweile heute fast gang und gäbe. Das nehme ich wahr. Ich nehme eine hohe Affinität natürlich zu diesen sozialen Medien wahr, auch zur Nutzung dieser sozialen Medien. Leider allerdings auch damit verbunden, dass die Konzentrationsfähigkeit auch sinkt. Und was ich auch, ich gieße mal ein bisschen Wasser in den Wein, bei allem Schön, was da mitkommt, auch eine höhere Oberflächlichkeit. Also es gibt nicht mehr ganz so viele Menschen, die sich wirklich intensiv auch mal mit einer Thematik auseinandersetzen, die sich da durcharbeiten, da reinarbeiten, wirklich mal tiefe Expertise aufbauen. Da stelle ich auch eine Neigung dahingehend fest, dass man schnell von einem Thema zum anderen springt, gerne viel kennt, aber nur wenig weiß.
Also ein paar von den Punkten würde ich definitiv unterstreichen oder reichen. Was die Tiefgängigkeit betrifft, habe ich so das Gefühl, das Pendel schwingt ein bisschen wieder zurück. Also dass man sich auch wieder ein bisschen ein Stück weit von sozialen Medien oder auch von der Ablenkung einfach verabschiedet und dann doch wieder versucht, ein bisschen tiefer gehen zu gehen. Also so eine Erfahrung, die ich jetzt gesammelt habe.
Das wäre schön. Das würde ich sehr begrüßen. Aber vielleicht gehöre ich dann auch schon zu der älteren Generation, die das wertschätzt. Keine Ahnung. Ja.
Ja, ich merke es an meinen Kindern, dass da einfach wirklich teilweise eine Beschäftigung wieder mit Themen da ist. Natürlich mit welchen, mit denen wir uns nicht beschäftigen würden oder nicht so direkt beschäftigen würden, aber wo halt doch dann jetzt auch mittlerweile eine Expertise aufgebaut ist, die ich so nicht habe. Also wo ich dann meine Kinder mir einfach ein Stück weit voraus sind.
Okay, ja, dann gibt es ja noch Hoffnung.
Ja, die habe ich sowieso. Würden Sie denn per se Digitalisierung als was Gutes oder eher als was Kritisches für den Menschen betrachten?
Nein, definitiv als was Gutes. Also Digitalisierung bringt uns einen enormen Fortschritt. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit der Industrialisierung, die es damals auch gab. Natürlich immer verbunden mit sehr, sehr vielen Veränderungen und nicht alles sind vielleicht für die einzelne Person dann positive Veränderungen, aber es bietet uns so viele Möglichkeiten. Das ist schon phänomenal. Und wenn wir das gut nutzen, auch als Gesellschaft, ich spreche jetzt mal ein bisschen globaler oder als Menschheit, das wirklich zu nutzen, auch mal so grundsätzliche große Themen wie Klimawandel oder Transport, Verkehr mal in den Griff zu bekommen, ich glaube, dann gewinnen wir alle dadurch.
Ja, Verkehr wäre schön. Klimawandel auch natürlich.
Ja, ich meine, da werden uns ja schon Möglichkeiten eröffnet, allein durch Data Analytics, durch Voraussagen, Prognosen oder bestimmte Messverfahren, was wir früher, das wäre nie denkbar gewesen. Ja. Wir müssen es natürlich dann auch wirklich nutzen, ja, und umsetzen.
Wo sehen Sie so ein bisschen die Schattenseiten?
Die Schattenseiten ist tatsächlich, dass wir, das habe ich vorhin schon so ein bisschen angesprochen, durch die Nutzung dieser digitalen Medien, ich sage jetzt mal Smartphone und mobile Endgeräte, vielleicht vergessen uns auch nochmal face-to-face ernsthaft miteinander zu unterhalten, ohne 10-mal unterbrochen zu werden durch irgendeinen Klingelton oder durch irgendeine WhatsApp. Also diese Fähigkeit, auch mal ohne diese Geräte tiefgehende menschliche Gespräche zu führen. Auch das Thema Sprache, Grammatik, Sprache, Lesen, da sehe ich schon wirklich einen kritischen Punkt, dass unsere Kinder oder unsere Jugendlichen diese Fähigkeiten bitte nicht verlernen, sondern genauso erlernen sollten und müssen. Oder auch mein Buch lesen, das hilft schon, und sich nicht nur mit diesen digitalen Medien bestücken.
Glauben Sie, dass das Thema Digitalisierung auf den Arbeitsmarkt als Gesamtheit Auswirkungen haben wird, also dass Arbeitsplätze vernichtet werden, beziehungsweise auch andere neu entstehen vielleicht?
Definitiv, ja. Also da gibt es ja auch Studien. Ich kann jetzt keine Prozentzahl nennen. Es gibt ja Studien, die sagen 50% oder bis zu 70% tradierte Arbeitsplätze fallen weg. Irgendwie so in dem Dreh wird es wahrscheinlich sein, dass die Routine, ich sage mal so, die Routinearbeitsplätze, die man gut digitalisieren kann, so Routineaufgaben, die werden sicherlich dann auf längere Zeit verschwinden. Dafür wird es aber genügend andere neue Jobs und Positionen geben. Das sehen wir auch schon Unternehmen, allein schon an den Titeln, die man so liest, oder die ganzen Kreativjobs, Designjobs. Da werden viele neue Jobs entstehen. Und genau diese Skills und Fähigkeiten müssen halt dann auch in unseren Ausbildungsinstitutionen vermittelt werden, damit die Menschen wieder in die Arbeit gebracht werden. Ja, sonst haben wir tatsächlich ein anderes ernsthaftes Problem.
Was würden Sie jetzt einem jungen Menschen empfehlen, der gerade am Beginn seines Studiums ist oder überlegt, welches Studium er machen sollte? Womit sollte er sich am besten beschäftigen?
Womit sollte er sich am besten beschäftigen? Mit dem, wo er seine größte Leidenschaft spürt, was ihm wirklich Spaß macht. Das wäre für mich mal das Erste. Und das Zweite, möglichst eine Ausbildung zu nehmen, wo er auch wirklich eine richtige Ausbildung noch bekommt. Das ist jetzt mal egal was, ob das jetzt eine wirtschaftliche Ausbildung ist oder eine technische Ausbildung oder eine künstlerische Ausbildung, aber irgendein Bereich, wo man wirklich eine Expertise aufbaut, auf der man aufsetzen kann oder die man auch dann transferieren kann in einen anderen Arbeitsbereich.
Also auch zu Ende bringen, also nicht nur anfangen, sondern tatsächlich auch zu Ende bringen.
Genau, ja. Also mal was, um es mal altklug zu sagen, was Gescheites zu lernen.
Und auf der anderen Seite jemand, der jetzt um die 50 vielleicht ist, was wäre so sein Weg, den er gehen sollte?
Genau, also da ist wahrscheinlich das Wichtigste, eine gewisse Offenheit sich anzueignen, sich auch mit diesen neuen Medien zu beschäftigen und diese zu erlernen. Also keiner ist zu alt, einen Computer zu bedienen oder ein Smartphone zu bedienen oder irgendeinen Automaten. Ich meine, da wird man ja eh gezwungen, im Alltagsleben irgendeinen Automaten zu bedienen. Das wirklich nicht zu verteufeln, abzulehnen, sondern zu erlernen, das Praktische und Entlastende dann auch mitzunehmen und alles andere dann wegzulassen, was stört.
Ja, da, gut, guter Punkt. Vielleicht haben, wenn Sie noch eine Anmerkung haben, sehr gern.
Nee, eigentlich nicht.
Okay,
Ich glaube, ich habe
perfekt.
alles Wesentliche gesagt. Ich bedanke mich recht herzlich für dieses sehr interessante Interview.
Wir danken Ihnen sehr herzlich für die Zeit, die Sie mitgebracht haben und auch natürlich für die unwahrscheinlich vielen Informationen, die Sie uns gegeben haben. Und wünsche Ihnen natürlich alles Gute weiterhin.
Dankeschön, das wünsche ich Ihnen auch.
Damit sind wir schon wieder am Ende unserer heutigen Folge des Digital Human Podcast. Diesmal mit Yvonne Balzer. Und wie so manchmal die Zeit will, wir hatten mit ihr noch in ihrer Rolle als Geschäftsführerin bei der Genbaum Unternehmensberatung gesprochen. Mittlerweile ist sie Direktorin der PD GmbH. Wir wünschen ihr auf diesem Weg alles Gute für ihre neue Position und danken nochmals ganz herzlich für das sehr spannende und interessante Gespräch. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr uns wie gewohnt abonnieren über die bekannten Plattformen wie iTunes, Podcaster oder Castbox. Wir freuen uns über euer Interesse und natürlich auch über euer Feedback. Ihr erreicht uns auch ganz einfach unter www.d1g1thl.de oder ganz einfach digital.de. Bis dahin dann danke, tschüss.